Ich habe vergangenen Sonntag über Erwartungen gepredigt und ich mache das auch diesen Sonntag nochmal. Letzten Sonntag ging es um Erwartungen, die wir an Gott haben. An der Stelle möchte ich aber noch ein, zwei Sätze nochmal nachschieben zu vergangenen Sonntag. Und zwar haben wir irgendwie versucht zu gucken, was sind realistische Erwartungen, was sind Voraussetzungen dafür so ein Stück. Mir ist nochmal so aufgefallen, im Rückblick, dass vielleicht den Eindruck erweckt hat, dass du deine Erwartungen gering halten solltest. Falls das so rübergekommen sein sollte, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Ich glaube, wir sollen wirklich und dürfen auch wirklich hohe Erwartungen an unseren Gott haben, aufgrund seiner Verheißungen und aufgrund dessen, wer er ist. Er ist Gott. Und er kann und er will uns Gutes tun. Und er hat uns viele, viele Dinge verheißen, an die wir andocken und anknüpfen können und um die wir ihn bitten können. Wichtig bleibt an dieser Stelle nach wie vor Kommunikation. Rede mit deinem Gott. Rede mit deinem Gott. Rede mit deinen Geschwistern, um zu gucken, ob deine Erwartungen auch wirklich dem entsprechen, was Gottes Wille ist und was die Bibel sagt. Und dann, glaube ich, dürfen wir auch wirklich hohe Erwartungen haben und damit rechnen, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Ja, also nochmal, falls das rübergekommen sein sollte, dass das, sei ja vorsichtig, mit deinen Erwartungen gemeint war, so war es nicht gedacht. Die Frage heute, mit der ich mich beschäftigen möchte, ist die Frage nach, was erwarte ich von Menschen? Manchmal macht es ja so den Eindruck und oft liegt es mir näher, über die Beziehung zwischen Mensch und Gott zu predigen. Manchmal macht es so den Eindruck, dass es nur um die Frage nach Gott und dir ginge oder nach Gott und mir in dem Zusammenhang. Aber es geht nicht ausschließlich oder nicht so sehr um die Frage, ich und Gott und wie kommen wir miteinander klar, sondern Gott hat ja nicht nur einen Menschen geschaffen, sondern hat relativ zügig gemerkt, es ist nicht gut, dass er allein ist, hat einen zweiten dazu gemacht und hat sie gleich so gebaut, dass sie sich vermehren können. Und das war nicht der Gedanke dahinter, dass jeder so seine Einzelzelle kriegt, von der aus er irgendwie mit Gott unterwegs ist. Jeder kriegt seinen Kleingarten im Garten Eden. Jeder ist für sich, kann einen Zaun drumherum bauen und zusehen, wie er wirtschaftet und mit seinem Gott klarkommt. Und ich bin da nochmal ein Stück neu auch drauf gestoßen, wie sehr es Gott darum geht, dass auch Menschen miteinander unterwegs sind, miteinander Gemeinschaft haben und auch miteinander mit Gott Gemeinschaft haben. Also das ist nicht nur so ein Gott und ich hier und Gott und du da und Gott und noch jemand anders da hinten irgendwo, sondern irgendwie ist der Gedanke auch, dass immer mindestens eine Gruppe von Menschen, sicherlich nicht alle auf einmal, 7 Milliarden auf einmal mit Gott, das gibt Chaos, wenn wir alle versuchen, Gemeinschaft miteinander zu haben, aber in irgendwelche Beziehungen und Verbindungen hat Gott uns hineingeknüpft und das ist auch gut so. Und deshalb leben wir eben nicht nur als Individuen in unserer Beziehung zu Gott, obwohl jeder von uns verantwortlich für seine eigene Beziehung zu Gott ist und auch diese Verantwortung zu tragen und zu leben hat, sondern eben auch in einem Miteinander, in dem wir uns dann auch fördern und bauen können und sollten. Das ist das Ziel der Geschichte. Das Ziel der Geschichte, Menschen miteinander, damit sie mit Gott unterwegs sind, ist fördern und bauen. Funktioniert nicht immer so. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, dass es nicht immer nur förderlich und erbaulich ist, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist. Ist euch noch nicht aufgefallen? Die Leute, mit denen ihr zu tun habt, müsst ihr mir mal vorstellen. genau, und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wenn wir miteinander unterwegs sind, was erwarte ich von Menschen? Genauso wie wir uns letzte Woche mit der Frage beschäftigt haben, was erwarte ich von Gott, geht es auch bei was erwarte ich von Menschen um Umgang miteinander. Die Bibel ist voll davon, ist mir nochmal so im drüber nachdenken und durchgehen aufgefallen. Wie viele Begebenheiten und Beschreibungen und Richtungen und wenn man dann ins Alte Testament reingeht, die Gebote und die Gesetze, wie viel davon haben mit dem Miteinander und dem Gestalten des Miteinander zu tun? Das ist umwerfend. Also ich habe jetzt noch keine Statistik darüber gesucht und auch keine selber erstellt, ob die Bibel sich mehr mit dem Mensch-Gott, mit der Mensch-Gott-Beziehung beschäftigt oder mehr mit der Mensch-Mensch-Beziehung, so rein von der Wortzahl her jetzt mal. Wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant. Aber es lässt sich auch nicht voneinander trennen letztendlich, denn wir haben beides in Gottes Wort. Heute möchte ich nicht auf jede, kann ich nicht und möchte ich auch nicht auf jeden unterschiedlichen Lebensbereich, der in der Bibel beschrieben wird, in dem Miteinander eingehen. Das ist ja von, wenn jemand sich falsch verhält, was sind die Konsequenzen, wie hat man dann miteinander umzugehen, über wie sollen wir überhaupt Gemeinschaft miteinander verbringen, was sind Charaktereigenschaften, die Gott in uns prägen will, damit wir entsprechend miteinander umgehen. Das ist ja, da könnte man ein ganzes Leben drüber predigen und bräuchte sich nicht wiederholen. Anfangen möchte ich deshalb mit dem Grundgedanken oder mit der Grundfrage, was erwarte ich von Menschen? Also ich, für mich, erwarte von Menschen, mit denen ich zu tun habe, einen höflichen und respektvollen Umgang. Ich möchte, dass man mir freundlich begegnet. Ich möchte, dass man, könnte man jetzt an ein paar Dingen festmachen, ich möchte, dass man mir nicht über den Mund fährt, mich nicht unterbricht, mich ausreden lässt. Das wäre so ein ganz typisches Beispiel. Ich finde es höflich und freundlich, wenn man jemanden grüßt, wenn man ihm begegnet. Ich möchte, dass man ehrlich mit mir ist, dass nicht derjenige, der mir begegnet, wenn ich nicht dabei bin, was anderes über mich erzählt, als das, was er mir selber erzählt. Nicht hinter meinem Rücken über mich redet, das wäre so ein Bereich, der mir persönlich da ganz wichtig wäre. Ich erwarte von den Menschen, die mich umgeben, mit denen ich zu tun habe, ein angemessenes Verhalten. So, das ist natürlich jetzt ganz schwammig, denn angemessenes Verhalten ist je nach Lebenserfahrung, Umfeld, Kultur, Erziehung, kann das recht unterschiedlich ausfallen. Nichtsdestotrotz habe ich da ja Vorstellungen von, wie ich mir das denke, was angemessen ist. Habe ich mir noch keine Liste von gemacht, wäre vielleicht auch mal ganz gut so, ganz persönlich für bestimmte Situationen, in denen ich immer mal wieder begegne. Aber es gibt Dinge, die ich einfach erwarte. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass eine der Erwartungen angemessenen Verhaltens an einen Pastor, als ich hier angefangen habe, war, dass er sonntags einen Anzug trägt. Ja, so angemessenes Verhalten. Genauso wie wenn ich jetzt sagen würde, was nehme ich mal als Beispiel, das Lieblingsbeispiel ist, wir treffen uns mit der Bundeskanzlerin, da gehe ich wahrscheinlich auch nicht in T-Shirt und Jeans hin. So, wahrscheinlich, angemessenes Verhalten. Es gibt aber auch Personengruppen in Deutschland, die das total angemessen fänden, in T-Shirt und Jeans dahin zu gehen. Ja? Das kommt dann darauf an, von welchem Hintergrund komme ich und mit welcher Erziehung bin ich unterwegs. Und dementsprechend unterschiedlich kann auch angemessenes Verhalten definiert sein. So. Und es gibt ungefähr so viel Definition für angemessenes Verhalten für jede Situation, der wir begegnen, wie es Menschen gibt. Wage ich mal so zu behaupten. Manche davon sind nah beieinander, fast deckungsgleich, und manche davon sind sowas von weit auseinander und so unterschiedlich, dass man Schwierigkeiten kriegen könnte, das auf einen Nenner zu bringen, da irgendwie zusammenzukommen. Dann habe ich mir als Christ nochmal aufgeschrieben, dass ich, oder habe ich festgestellt, es gibt unterschiedliche Erwartungen an unterschiedliche Personengruppen, was das geistliche Leben betrifft oder die Beziehung zu Gott betrifft. Kann ich haben? Muss ich die haben? Ist gleich nochmal ein Fragezeichen dahinter. Zum Beispiel könnte ich unterschiedliche Erwartungen haben an jemanden, der Christ ist und Jesus nachfolgt, als an jemanden, der Jesus noch nicht kennt und ihm nicht nachfolgt. Es könnte sein, dass ich da unterschiedliche Erwartungen an sein Verhalten habe. Ich habe mir hier neben Ungläubigen und Christen noch eine weitere Personengruppe aufgeschrieben, weil die mich unmittelbar betrifft, Pastoren. An Pastoren hat man nämlich nochmal ein ganz anderes Erwartungsverhalten als an den normalen Durchschnittschristen. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Und ob das so richtig ist, weiß ich auch noch nicht genau. Da können wir gerne mal drüber ins Gespräch kommen. Genauso wie die Frage, wie unterschiedlich darf ich das Verhalten oder angemessenes Verhalten erwarten von einem Ungläubigen oder einem Christen? Wie hoch muss ich meine Erwartungen stecken? Ab wann sind sie gesund oder richtig? Zum Beispiel könnte ich für einen Christen sagen, wir haben Galater 5, Vers 22, eine super Beschreibung, die Charaktereigenschaften für Christen gut beschreiben: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes, die sich zumindest Stück für Stück in einem Christen entfalten sollte. Wie schnell soll die sich entfalten? Habt ihr Vorschläge? Ab wann sollte die zu wenn ich mal auf einer Skala von 0 bis 10, ist das möglich? Wenn ich eine Skala von 0 bis 10 habe, ab wann sollte der Christ die 8 erreicht haben? Mach mal einen Vorschlag. Bitte? Kann man nicht sagen? Je nach Wachstumsstadium. 342. Okay, das ist ja mal, eine Hausnummer. Aber irgendwo, ich sag mal so, auch wenn wir es vielleicht nicht in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren beziffern wollen jetzt, ich sag mal bewusst wollen, vielleicht auch nicht können, haben wir doch, umso länger ein Christ mit Jesus unterwegs ist, eine höhere Erwartung an sein Verhalten in diesem Bereich. Ist das legitim? Ist das in Ordnung? Darf man das haben? Ja? Ja? Okay. Ich lasse es einfach mal so stehen. Ich sage jetzt mal nicht Ja oder Nein dazu. Ich gebe aber trotzdem zu bedenken, dass da ja auch unterschiedliche Faktoren zugehören. Man könnte zum Beispiel an der Stelle fragen, hast du den anderen darin gefördert? Oder hast du einfach gesagt, der muss sehen, wie er klarkommt, mal gucken, was bei rauskommt. Ja, auch da kann ich entsprechend unterschiedliche Erwartungen dann haben oder darf ich vielleicht auch haben. Es ist ein spannendes Thema. Wie muss ein Christ ab wann sein? Was ist gesund? Was ist richtig? Was erwarte ich von meinem Gegenüber an Verhalten für mich oder auch im Umgang mit anderen Menschen? Was mache ich, wenn meine Erwartungen da nicht erfüllt werden? Ja, ich bin schon wieder einen Schritt gesprungen. Ich habe hier eigentlich noch eine Etappe zwischenstehen. Ich komme nochmal zurück zu der Gruppe der Pastoren. Oder ich könnte auch sagen, es gibt bestimmte Ämter oder Dienste oder Aufgaben oder Positionen, an die ich andere Erwartungen habe als an Menschen, die nicht in diesen Positionen oder Ämtern oder Diensten sind. Ich nehme mal ein Beispiel aus nicht christlichen oder nicht kirchlichen Bereich. An Politiker gibt es im öffentlichen Leben andere Erwartungen als an Menschen, die einfach nur ihrer ganz normalen Arbeit in ihrem Alltag nachgehen und nicht weiter bekannt sind. Man erwartet, dass sie sich ordentlicher benehmen, vorbildlicher sich präsentieren, als von Menschen, die nicht so öffentlich vorkommen. Hat einen Grund, weil sie auch eine gewisse Vorbildfunktion schon ausüben. Denke ich, das ist legitim. Und weil sie Verantwortung haben für andere und damit andere beeinflussen oder prägen. Ganz genau. Dementsprechend darf man, denke ich, an so einer Stelle auch einen höheren Maßstab, eine höhere Erwartung ansetzen. Das heißt aber nicht, dass derjenige, der nicht in so einer Verantwortung oder Position ist, sich zurücklehnen kann und sagen kann, brauche ich ja nicht. Ich bin ja nicht in der Verantwortung. Das hat dann wieder die Frage damit zu tun, was ist meine Erwartung an mich selber in meinem christlichen Lebenswandel und in meiner Nachfolge Jesu? Wo möchte ich ankommen? Nehme ich Gottes heilende Kraft, Gnade und Vergebung einfach an und hin und sage, naja, ist ja schön und ich brauche mich aber nicht verändern, ich brauche da nicht dran arbeiten? Oder sage ich, okay, auch ich habe eine Verantwortung, mein Leben entsprechend zu führen? Genau. Erwartungen werden ja nicht immer erfüllt. Haben wir auch schon festgestellt beim letzten Gottesdienst. Das kann daran liegen, dass meine Erwartungen falsch sind. Oder es kann daran liegen, dass der andere es nicht kann, will oder aus sonstigen Gründen nicht hinkriegt. Es kann auch einfach sein, dass er schlicht und ergreifend andere Erwartungen hat oder andere Vorstellungen von dem, worum es geht. Deshalb eins der wichtigsten Dinge, und damit bin ich nochmal wieder bei dem Wert von der Einleitung, Gott liebt jeden Menschen, also wollen wir auch jeden Menschen lieben. Eins der wichtigsten Dinge, die wir brauchen, ist miteinander zu reden. Über das, was wir erwarten und was wir wollen und was wir uns vorstellen. Nichts ist schwieriger, als die Erwartung von jemandem zu erfüllen, von dem ich nicht weiß, was für welche er hat. Oder? Ich meine, wie soll ich das hinkriegen? Ich kann auf Gutdünken machen. Mit anderen Worten, Gutdünken ist, ich mache es entweder so, wie es mir entspricht, was meine Werte und meine Erwartungen sind, oder ich mache es so, wie ich denke, dass der andere es möchte. Und da sind wir schon auf gefährlichem, ganz dünnem Eis. Es wäre viel einfacher und zuverlässiger, den anderen einfach zu fragen, wie er es haben will, als einfach zu denken, ich wüsste, wie er es haben will und es so zu machen. Und mal ganz ehrlich, wie oft tun wir das? Wie oft tun wir, naja, ich weiß ja schon, was der andere will oder denkt und dementsprechend handle oder reagiere ich. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wie leicht das zu Missverständnissen und Verletzungen führt. Ich denke, so wollen wir als Gemeinde und so ist auch Gottes Auftrag an uns, so wollen wir nicht miteinander umgehen. Am besten ist es, wenn man Erwartungen vorher miteinander kommuniziert, bevor es zu dem Fall kommt, dass ich irgendwas erlebe und merke, es entspricht nicht meinen Erwartungen. Oder eben auch entsprechend bei dem Gegenüber nachfrage. Was erwartest du eigentlich? Was für Vorstellungen hast du von dieser Situation oder von dem, was ich tun soll? Wie sollte das aussehen? Und warum? Und dann auch gegenseitig zuhören, um auch zu gucken, kommen wir da auf einen gemeinsamen Nenner und gemeinsame Vorstellungen. Auch hinterher kann man da nochmal drüber reden. Egal, ob man es vorher getan hat oder nicht, unabhängig davon. In beiden Fällen kann es auch nicht schaden, hinterher nochmal zu gucken, sind meine Erwartungen erfüllt worden oder habe ich deine Erwartungen erfüllt? Auch das kann ich von mir aus in beiden Ebenen und beiden Bereichen tun. Ich kann hingehen und nachfragen, habe ich deine Erwartungen erfüllt? Ist das bei rausgekommen, wie du es dir gedacht hast? Von, wir haben vorher kommuniziert, habe ich dich richtig verstanden, war es so gemeint? Oder wenn man vorher nicht kommuniziert hat, wenigstens hinterher nochmal nachhaken. Oder dann eben auch sagen, es ist eigentlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, meinem Gegenüber das auch mitzuteilen und nicht einfach, wie wir es zu oft tun, uns irgendwo in die Ecke zu verziehen, zu grummeln, jemandem anders zu erzählen, dass das alles nicht gut war und nicht geklappt hat. Ja, wir sind Menschen, oder? Auch als Gemeinde, wir sind Menschen und zu oft läuft es einfach so. Und dann sitzen wir frustriert und enttäuscht da und der andere merkt irgendwie, irgendwas ist nicht in Ordnung oder nicht so, wie es gewesen ist, weil er merkt irgendwie, die Stimmung sinkt. Ja? Wir hören auf, miteinander, wir hören nicht auf, übereinander zu reden leider, sondern wir hören auf, miteinander zu reden. Und irgendwo merkt man, da entsteht eine Kluft. Ja, das ist kein Miteinander mehr, sondern das ist so ein bisschen Nebeneinander. Jeder macht so ein bisschen sein Ding. Ist irgendwie schwierig. Auch dann, das Erste, was man tun sollte, ist einfach immer auf den anderen zugehen und mal nachhaken. Ja. Und am besten ist es, nachzuhaken mit einer Frage und nicht mit einem Vorwurf. Ja, auch da wissen wir ja meistens, was schiefgelaufen ist. Es ist ganz einfach, der andere ist schuld. Oder? Ja? Ja, aber so sind wir ja oft genug unterwegs. Ich meine, Adam und Eva haben damit schon angefangen. Ich hätte jetzt fast gesagt, das steckt uns in den Genen. Soweit will ich jetzt nicht gehen. Gott hat das nicht in uns reingelegt. Aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich immer einfacher, die Problematik bei dem anderen zu sehen, denn in den meisten Fällen ist es ja so, dass wenn diese Kluft erstmal da ist, auch meine Erwartungen enttäuscht worden sind. Und meistens dann irgendwie auf beiden Seiten. Und einfach hinzugehen, zu sagen, der andere ist schuld und hat meine Erwartungen enttäuscht und der muss jetzt erstmal was machen, da kommen wir nicht weiter und nicht vorwärts.
Jesus war alles Bruder und Schwester. Er hat ja mal gesagt, kommt an meinen Tisch, Brüder und Schwestern.
Genau, Brüder und Schwestern bleiben wir auch. Das ist ja gar nicht die Problematik. Die Problematik ist meistens, dass wir Brüder und Schwestern haben, die in unterschiedlichen Häusern wohnen wollen, weil sie aufgrund irgendwelcher nicht kommunizierten Erwartungen nicht mehr miteinander klarkommen. Ja, das ist eher so die Geschichte. Und wie gesagt, das hat für mich mit dem Wert zu tun, Gott liebt jeden Menschen. Und ich möchte auch so jeden Menschen lieben. Und da muss ich drauf zugehen und dran arbeiten. Für mich persönlich ist das eine Riesenherausforderung. Ja, das ist nichts, wo ich angekommen bin und was ich immer mache und wo ich am Ziel bin. Das ist was ich selber gerade lerne. Und wo ich merke, wie wichtig das ist, das zu lernen. Meine eigenen Erwartungen zu kommunizieren und auch nachzuhaken und rauszufinden, was erwartet der andere eigentlich, damit wir gemeinsam unterwegs sein können. Und dann hat das Ganze natürlich auch nochmal im Bereich von Gemeinde damit zu tun, wohin sind wir unterwegs? Was ist das Ziel? Was wollen wir eigentlich erreichen? Ja, was will Gott, was hat Gott mit uns vor? Und auch da irgendwo eine gemeinsame Richtung zu finden und zu gucken, wie können wir das jeweils mit unseren unterschiedlichen Persönlichkeiten leben und auch in unseren Erwartungen so zusammenbekommen, dass wir gut miteinander funktionieren. Muss ja nicht so sein, dass man in allen Bereichen alles nachher gleich sieht. Ja, das ist manchmal so das Missverständnis, wenn es heißt, ja, wir brauchen nur Einheit in der Gemeinde. Und wenn wir Einheit haben, dann ist Gottes Segen da. Das ist eine Verheißung. Das ist eine Verheißung aus Gottes Wort. Ja, wenn da eine Einheit ist, dann ist Gottes Segen da. Mit anderen Worten, Einheit ist ganz einfach. Ihr denkt und macht einfach alles so wie ich. Dann haben wir Einheit und schon ist Gottes Segen da. Super Sache, oder? Ich erzähle euch dann noch ein bisschen, wie ich das haben will und wie ich das denke. Und dann haben wir eine Einheit. Einheit meint nicht Gleichmacherei. Einheit meint, im Kern und in der Zielsetzung gemeinsam unterwegs zu sein und das auf die unterschiedliche Art und Weise, wie Gott uns gemacht hat, miteinander auf den Weg zu bringen und zu leben. Das heißt nicht, dass jeder alles gleich machen muss. Das heißt auch nicht, dass jeder das Gleiche in dem gleichen Arbeitsbereich tätig sein muss. Nur so geht es. Sondern zu sagen, hey, wir haben ein Ziel vor Augen, wir wollen diesem Gott folgen und dienen und den Menschen um uns herum seine Liebe vermitteln. Und ich sehe, das ist auch dein Ziel. Du hast bestimmte Erwartungen und Vorstellungen, wie das geht und wie du das kannst und wie Gott dich gemacht hat. Und ich habe bestimmte Erwartungen. Und wir gucken, was davon übereinander liegt, ja, wo wir so eine Schnittmenge haben sozusagen und wie wir das gemeinsam machen können. Und wir gucken auch, wo wir sagen, okay, das kann so funktionieren, wie du das denkst, kann auch so funktionieren, wie ich das denke. Wir probieren das eine oder das andere aus oder sogar beides. Und auch dann, wenn wir beides ausprobieren und merken, wir sind da einfach unterschiedlich, sind wir trotzdem eins. Wir haben uns darauf geeinigt, beides zu machen, in der Unterschiedlichkeit. Und es ist trotzdem eine Einheit. Das ist mir an der Stelle nochmal ganz wichtig, auch zu sagen, Einheit ist nicht nur, dass alles gleich sehen und gleich denken und gleich machen, sondern in unserer Zielsetzung, Reich Gottes zu bauen. Da müssen wir, das ist kompromisslos. Wir wollen Reich Gottes bauen, wir wollen, dass Menschen Gottes Liebe erleben. Wie wir das machen, können wir so vielfältig sein. Wir müssen uns nur darüber einig werden, dass wir es machen und dass wir es wollen und auch parallel miteinander und nebeneinander her gut machen können. Manchmal werden Erwartungen nicht erfüllt, weil Absprachen nicht eingehalten wurden. Kommt auch vor. Auch da muss man drüber reden. Also ich bin immer noch bei Kommunikation eigentlich. Ihr merkt, das funktioniert alles nur, wenn man miteinander redet, oder? Ja. Nur wenn wir irgendwie miteinander ins Gespräch kommen. Deshalb ist auch das Kaffeetrinken vor, wenn wir nachmittags oder nach dem Gottesdienst, eine echt super Sache. Weil wir an dieser Stelle austauschen und merken, hey, wie tickt der andere? Was ist ihm wichtig? Was sind das für Werte? Das muss gar nicht immer Gemeindethemen und fromme Themen sein. Aber ich lerne den anderen kennen, ich fange an, ihn zu verstehen. Ich kriege ein bisschen Hintergrund von ihm mit, was er erlebt hat, woher er kommt, warum er Dinge so sieht oder so erlebt, wie er sie sieht und erlebt. Aber das funktioniert nicht, wenn wir zum Gottesdienst kommen, dann singen wir ein paar Lieder zusammen, dann predigt einer, dann gehen wir wieder nach Hause. Wie soll das gehen? Ja, Gott hat uns zu Beziehung und Gemeinschaft geschaffen und dazu gehört, dass wir Zeit miteinander verbringen und miteinander kommunizieren. Manchmal verändern sich Erwartungen auch. Und dann, was bleibt einem anderes übrig, als neu darüber zu reden? Ja, manchmal habe ich Dinge nicht so geschafft, wie wir sie abgesprochen haben oder erwartet haben. Dann muss ich darüber reden. Sind die Erwartungen nicht gut? War meine Zeitplanung nicht gut? Habe ich die Fähigkeiten nicht, die notwendig sind? Das kann ja, ich könnte die Liste jetzt noch weitermachen, woran das alles liegen kann. Aber ich muss darüber reden mit dem anderen, woran es gelegen hat oder woran es gelegen haben könnte, um zu gucken, wie können wir es besser machen. Vielleicht habt ihr das Wort Mentoring oder Coaching schon mal gehört. Wir leben ja in dieser anglizisierten Zeit, wo alles auf Englisch ist. Also das bedeutet eigentlich nichts anderes, als mit Menschen zu kommunizieren über die Dinge, ob sie funktioniert haben oder nicht funktioniert haben und wie man sie zukünftig anders oder besser machen kann. um sie weiterzuentwickeln und das Ziel zu erreichen, was man vor Augen hat. Und es macht nichts anderes als Fragen stellen und zuhören. Fragen stellen und zuhören. Hey, ich habe gehört, du stellst dich beim Lobpreis immer da hinten in die Ecke. Warum machst du das eigentlich? Na, so. Ich habe mich da heute auch hingestellt, weil ich dachte, wenn ich hier vorne aufstehe, dann stehe ich für die Leute, die auf der Leinwand hinter mir was sehen wollen, im Weg. Ja, deshalb gehe ich nach da hinten. Ich gehe nicht nach da hinten, weil ich denke, das darf man nur da hinten. Sondern weil ich die Rücksicht nehmen will. Ja, es kann ja sonst was für Gründe haben. Ne? Und vielleicht, wenn ich mal mit den Leuten, die hinter mir gesessen haben, reden würde, vielleicht würden die sagen, kannst ruhig da vorne dich hinstellen, stört mich überhaupt nicht. Und dann brauche ich das nächste Mal nicht nach da hinten gehen. Ja? Weiß ich aber nicht. Ich habe keine Ahnung, ob es sie stört oder nicht. Braucht ihr jetzt nichts kommentieren. Können wir gerne nochmal ins Gespräch drüber kommen. Aber das sind so Sachen, die nehmen wir einfach hin oder nehmen wir an und machen sie dann einfach. Ich nehme an, jemand könnte da eventuell Erwartungen an mich haben. Und die versuche ich schon mal zu erfüllen, ohne mit ihnen drüber zu reden. Das ist ein ganz, ganz klitzekleines Beispiel gerade nur. Das vielleicht auch nicht dramatisch oder zentral und wesentlich ist. Ich kann ja ruhig da hinten hingehen. Ich kann nicht dafür sorgen, dass mein Gegenüber meine Erwartungen erfüllt. Das kann ich nicht. Ich kann dafür sorgen, dass er meine Erwartungen kennt. Und ich kann versuchen, es ihm so einfach wie möglich zu machen. Aber ob er sie erfüllt oder nicht, liegt letztendlich in der Hand meines Gegenübers. Ja? Eine Sache kann ich aber sehr wohl. Ich kann entscheiden, wie ich selber mich verhalte. Und damit bin ich bei dem Bibelvers angekommen, den ich dem Ganzen letztendlich zugrunde gelegt habe und der das Ganze gut bündelt. Steht am Ende, steht in Matthäus Kapitel 12, Vers 7. Ist ganz einfach. Alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Und das ist ein guter Anfangspunkt, oder? Alles, was ich für mich von euch allen erwarte, was ich erwarte, wie ihr mit mir umgeht, was ich erwarte, wie wir Gemeinde gestalten, wie wir leben, ich kann damit anfangen, das für mich schon zu tun. Das liegt in meiner Hand, komplett. Das kann ich bewegen. Da kann mir keiner im Weg stehen. Das kann ich bewegen. Wenn jeder von uns das macht, ist das ein Ausdruck von Liebe für das Gegenüber. Trotzdem müssen wir natürlich noch über Erwartungen kommunizieren, weil es ja sein kann, dass ich plötzlich ganz komisch mich verhalte, denkt ihr alle, weil das meine Vorstellung davon ist, wie ihr mit mir umgehen solltet. Kennt ihr das Buch Die fünf Sprachen der Liebe? Also der ein oder andere, ja, da geht es darum, dass Menschen Liebe auf unterschiedliche Art und Weise erleben und empfangen und auch kommunizieren bzw. geben. Ja, das kann im Bereich von Zweisamkeit sein, das kann im Bereich sein, jemand anders drückt seine Liebe durch Geschenke aus, für den nächsten ist das Sexualität, die anderen beiden habe ich vergessen, weiß ich nicht mehr. Lob und Anerkennung, kann ich nicht vergessen, da gehöre ich nämlich zu. Und es kann passieren, beschreibt dieses Buch ganz fantastisch, kann ich sehr empfehlen, beschreibt ganz fantastisch, dass zwei Menschen, die sich innig und herzlich lieben, sich aneinander vorbeilieben. Ja, der eine hat als Liebessprache Zweisamkeit, sage ich jetzt mal als Beispiel, und der andere hat als Liebessprache Lob und Anerkennung. So, der mit Lob und Anerkennung, der geht immer zu dem anderen hin und sagt ihm, was er alles so toll gemacht hat und geht dann wieder und geht seiner Arbeit nach. Und der mit der Zweisamkeit denkt, ja, ist ja nett, dass du mir das sagst, aber eigentlich wäre es schöner, wenn du jetzt eine Stunde mit mir hier auf dem Sofa sitzen würdest. Und der mit der Zweisamkeit, der nimmt sich immer ganz viel Zeit und tüdelt immer um den anderen rum und ist immer dabei und immer da. Und der denkt sich, oh, ich kriege nichts vernünftig und gut genug hin für ihn, liebt mich gar nicht. Ja, schafft die Sache nicht gut genug, weil er nie Lob und Anerkennung von der anderen Person kriegt. Die beiden müssen mal miteinander darüber reden, was ihre Werte sind und ihre Liebessprache ist und anfangen, die Sprache des anderen zu lernen. Kommunikation. Miteinander unterwegs sein füreinander da sein, aufeinander zugehen. Und dann können wir lernen, mit dem anderen umzugehen und ihn tatsächlich und ganz praktisch so zu lieben, dass es bei ihm als Liebe ankommt. Nicht alles, was ich an Liebe gebe und als Liebe verstehe, in der Form, wie ich sie gebe, ist auch das, wie der andere sie versteht. Gott kann das. Der kann in unser Herz reingucken und weiß genau, welche Art von Liebessprache bei uns ankommt. Und wir müssen erst hingehen und mit dem anderen ins Gespräch kommen, uns unterhalten, Zeit miteinander verbringen. Guter Start, alles, was ihr selbst von dem anderen erwartet, so behandelt ihn auch. Nächster Schritt ist, lernt noch ein Stück darüber hinaus, nicht nur mit euren eigenen Erwartungen unterwegs zu sein zu den anderen hin, sondern auch zu hören, was ist dem anderen wichtig und was liegt ihm. Und ich glaube, dann sind wir auf einem guten Schritt weiter dabei, Jesu Gebot zu erfüllen, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Möge Gott uns dazu Gnade schenken. Ja, ich wünsche mir, dass wir da echt drin wachsen und wie gesagt, ich bin auch nicht unbedingt immer so der kommunikative Typ. Von der Kanzel fällt mir das leicht. Bin nicht der, der sich stundenlang mit Leuten hinsetzt und redet und redet und redet. Aber ich bin lernfähig. Ja, und ich bin lernfähig. Lernfähig heißt, es ist ein Prozess. Ja, so. genau. Und ich glaube, dass Gott uns dazu Gnade schenkt, weil er uns als Menschen für Beziehungen und auch für ein Miteinander geschaffen hat. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns kennst und dass du Liebe zu uns ausdrücken kannst, genauso wie wir es brauchen, zu jedem von uns auf unterschiedlichste Art und Weise. Und wir wollen lernen, deine Liebe auch zu leben, ganz praktisch zu machen. So, dass die Menschen, mit denen wir in Berührung kommen, sich geliebt fühlen und geliebt wissen. Es hat nichts mit Honig um Bart schmieren zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir echt authentisch, ehrlich und mit der Liebe gefüllt, die du hast, mit dieser Liebe gefüllt auf Menschen zugehen wollen. Ich bete darum, dass du mein Herz, dass du unsere Herzen in diesem Bereich einfach erneuerst, unser Denken vielleicht auch veränderst, wo es nötig ist, damit wir das leben und tun können. Ich glaube, dass es ein Weg ist, wie du dein Reich baust. Und ich bete darum, dass du uns da hineinnimmst. Denn wir wollen nach deinem Reich trachten und nach deiner Gerechtigkeit in dir aufrichten. Damit Menschen heil werden. Bau deine Gemeinde, Herr. Gebrauch uns und verändere uns in diesem Bereich. Amen.